Ja, einen wunderschönen guten Morgen jetzt nochmal von mir. Ich freue mich wirklich sehr, dass ich heute hier sein darf, an diesem ganz besonderen Tag, an diesem Pfingstsonntag, um mit euch gemeinsam Gottesdienst zu feiern. Wenn man in einer Gemeinde als Gastprediger zum ersten Mal aufkreuzt, dann gehört es sicher, dass man sich erst einmal vorstellt. Und ich bin froh, dass du das übernommen hast und ich das nicht vergessen konnte. Ich will auch gar nicht viel mehr zu meiner Person sagen, denn der zeitliche Rahmen für die Predigt ist natürlich begrenzt und ich will auch niemanden mit irgendwelchen unnötigen Details zu meiner Person langweilen. Wenn du mich trotzdem besser kennenlernen möchtest, ja, dann kannst du mich gerne nach dem Gottesdienst mit allen möglichen Fragen löchern. Also ich werde nach dem Gottesdienst nicht gleich verschwinden, es sei denn, ihr jagt mich nach der Predigt hier raus. Was ich nicht hoffe, Plan ist, dass ich schon noch ein Weilchen da bleibe, einen Kaffee trinke, vielleicht ein Glas Wasser und dann könnt ihr mich wirklich alles fragen, was ihr wollt. Ich verrate euch, wo ich wohne, wie alt ich bin, was ich wiege, was ich gerne esse, was ich gerne trinke und wenn ihr möchtet, dann bekommt ihr von mir sogar die Adresse meines Friseurs. Wenn ich mich so umschaue, sitzen hier einige Herren, denen meine Frisur eigentlich ganz gut stehen würde. Ich darf jetzt niemanden zu lange anschauen, sonst gibt es Ärger. Schluss jetzt mit dem Rumgequatsche, wir fangen an mit der Predigt. Und bevor ich starte, möchte ich erst noch beten. Vater im Himmel, öffne du jetzt die Ohren, vor allem aber die Herzen der Menschen, die jetzt heute Morgen hier sind, damit dein Wort wirklich durchdringen kann. Und Jesus, genau wie du, will ich Worte der Wahrheit, der Weisheit, der Liebe und der Barmherzigkeit aussprechen. Heiliger Geist, bitte hilf du mir dabei, denn alleine schaffe ich das nicht. Bitte forme du die Worte in meinem Mund. Heiliger dreieiniger Gott, dir allein sei alle Ehre. Ja, Matthias hat es vorhin erwähnt, es gibt immer wieder diese Umfragen, wo Menschen gefragt werden, ob sie wissen, was so die Hintergründe von bestimmten christlichen Feiertagen sind. Und an Weihnachten und Ostern bekommt man zwar auch immer wieder die eine oder andere ganz schreckliche Antwort zu hören, aber immerhin, ich habe da jetzt gerade mal nachgeschlagen, wissen 2/3 der Bevölkerung unseres Landes, worum es an Weihnachten und an Ostern geht. Ganz anders sieht es da natürlich an Pfingsten aus. Und da habe ich eine aktuelle Umfrage gefunden, wonach 73% der Menschen, die in unserem Land leben, keine Ahnung haben, worum es an Pfingsten eigentlich geht. Aber ich finde, auch bei den meisten Christen spielt dieser Feiertag eine ziemlich untergeordnete Rolle. Wenn ich an Weihnachten in die Gemeinde gehe, dann kommen die Leute auf mich zugestürmt und sie umarmen mich und wünschen mir ein frohes Weihnachtsfest. Und wenn ich Glück habe, kriege ich sogar noch ein kleines Geschenk oder ein paar Plätzchen. An Ostern, zumindest ist das bei uns so, da steht der Pastor auf der Bühne und er ruft den Leuten zu, der Herr ist auferstanden. Was rufen alle zurück? Er ist wahrhaftig auferstanden. Aber an Pfingsten, wenn ich an Pfingsten in den Gottesdienst gehe, in die Gemeinde, dann passiert da nichts. Das ist wie an jedem anderen Sonntag. Das Einzige, was die Leute mich fragen, ist, ob ich vorhabe, über die Pfingstferien in Urlaub zu fahren. Und ich finde das wirklich schade und ich verstehe das auch nicht so ganz. Und weil Pfingsten einerseits ein so bedeutendes und andererseits auch so ein vernachlässigtes Fest ist, möchte ich heute in diesem Gottesdienst den Bibelabschnitt unter die Lupe nehmen, bei dem das Kommen des Heiligen Geistes beschrieben wird. Und mein Wunsch ist es, dass wir heute bei diesem Gottesdienst noch einmal diese Einzigartigkeit und die immense Bedeutung des Pfingstfestes für uns persönlich noch mal neu entdecken können. Und ich lese euch aus der Apostelgeschichte Kapitel 2, die Verse 1 bis 12. Am Pfingsttag waren alle versammelt. Plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Damals lebten in Jerusalem gottesfürchtige Juden aus vielen verschiedenen Ländern. Als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Außer sich vor Staunen riefen sie: Wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Da stehen wir, Parther, Meder, Elamiter, Leute aus Mesopotamien, Judäa, Kappadokien, Pontus, der Provinz Asien, Phrygien, Pamphylien, Ägypten und den Gebieten von Libyen, aus der Gegend von Kyrene, Besucher aus Rom, Juden sowie zum Judentum Übergetretene, Kreter und Araber. Und wir alle hören diese Leute in unseren eigenen Sprachen über die Taten Gottes reden. Erstaunt und verwirrt standen sie da. Was mag das bedeuten? Fragten sie einander. Was wir gerade gelesen haben, ist ohne Zweifel einer der bedeutendsten Abschnitte der Bibel. Wir haben gerade von einem Ereignis gehört, das diese Welt völlig verändert hat, das diese Welt förmlich auf den Kopf gestellt hat. Ein Ereignis, das nicht nur seit Jahren, sondern sogar schon seit Jahrhunderten erwartet wurde. Und hier, innerhalb dieser 12 Verse, passiert es. Das alles war von Propheten des Alten Testaments mehrfach angekündigt worden. In aller Deutlichkeit schon mindestens 600 Jahre zuvor vom Propheten Hesekiel. Und dann noch mit mehr Leidenschaft und mit noch mehr Nachdruck vom Propheten Joel. Auch Johannes der Täufer hat darauf hingewiesen. Als er die Menschen taufte, da sagte er zu ihnen: Ich taufe all diejenigen mit Wasser, die ihren Sünden den Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Doch bald kommt einer, der ist viel stärker als ich, so viel gewaltiger, dass ich es nicht einmal wert bin, sein Diener zu sein. Er wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Und dann kam Jesus. Und auch er sprach ganz deutlich über das zukünftige Kommen des Heiligen Geistes. In Kapitel 7 des Johannesevangeliums, da sagt er: Wenn jemand Durst hat, soll er zu mir kommen und trinken. Wer an mich glaubt, aus dessen Inneren werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und im weiteren Verlauf dieses Textes wird dann erklärt, was Jesus damit genau meinte. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Und kurz vor seiner Kreuzigung, du kannst es in Johannes 14 nachlesen, da versammelte Jesus seine Jünger und er sagte zu ihnen: Ich werde jetzt bald nicht mehr da sein. Ich werde bald nicht mehr bei euch sein, aber ihr müsst keine Angst haben. Ihr müsst euch keine Sorgen machen, denn ihr werdet einen anderen Helfer bekommen. Einen Tröster, einen Ermutiger, einen Ratgeber. Ich sende euch den Heiligen Geist. Und im ersten Kapitel der Apostelgeschichte, nach der Auferstehung, kurz bevor Jesus in den Himmel aufgefahren ist, um zu seinem Vater zurückzukehren, da sagt er zu seinen Jüngern: Bleibt hier in Jerusalem, bis der Vater euch sendet, was er versprochen hat. Erinnert euch, ich habe schon mit euch darüber geredet. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann sagt Jesus nur ein paar Augenblicke später: Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dieses Ereignis, von dem die Propheten schon hunderte Jahre zuvor gesprochen hatten, über das Johannes der Täufer schon berichtet hat und das Jesus mehrfach bestätigt hat, dieses Ereignis bricht nun auf einmal herein. Was wir hier in den ersten 12 Versen des zweiten Kapitels der Apostelgeschichte gerade gelesen haben, ist wirklich ein monumentales, ein gewaltiges Ereignis innerhalb der Geschichte Gottes mit uns Menschen. Und die Frage, die am Ende unseres heutigen Predigttextes in Vers 12 gestellt wurde von den Leuten, die dabei waren, diese Frage ist auch genau die richtige Frage für uns heute Morgen. Erinnert euch noch, was sie gefragt haben? Apostelgeschichte 2, Vers 12. Was mag das bedeuten? Und mit dieser Frage wollen wir uns auch heute Morgen beschäftigen. Was mag das bedeuten? Ich werde diese Frage nicht vollständig beantworten können. Das würde auch den zeitlichen Rahmen sprengen. Aber ich will zumindest drei Punkte aufzeigen, die mir beim Lesen dieses Textes ganz besonders wichtig geworden sind. Und hier kommt der erste Punkt. Gott hält seine Versprechen. Wir haben einen Gott, der treu zu seinen Verheißungen steht. Wenn Gott verspricht, dass er etwas tun wird, dann tut er es auch. Wenn Gott verspricht, dass er den Heiligen Geist senden wird, dann wird er den Heiligen Geist auch senden. 600 Jahre zuvor hatte es er schon angekündigt. Ich lese euch mal vor, was Gott durch den Propheten Hesekiel gesagt hat. Das steht in Hesekiel Kapitel 36. Mit reinem Wasser besprenge ich euch und wasche so die Schuld von euch ab, die ihr durch euren abscheulichen Götzendienst auf euch geladen habt. Allem, was euch unrein gemacht hat, bereite ich dann ein Ende. Ich will euch ein neues Herz und einen neuen Geist geben. Ja, ich nehme das versteinerte Herz aus eurer Brust und gebe euch ein lebendiges Herz. Mit meinem Geist erfülle ich euch, damit ihr nach meinen Weisungen lebt, meine Gebote achtet und sie befolgt. Und jetzt hört mal an, was der Prophet Joel gesagt hat. Joel Kapitel 3. In den letzten Tagen werde ich meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden weissagen, eure alten Männer werden prophetische Träume und eure jungen Männer Visionen haben. In diesen Tagen werde ich meinen Geist sogar über Diener, ob Mann oder Frau, ausgießen und sie werden weissagen. Und dann denkt nochmal zurück, was ich vorhin gerade gesagt habe. Auch Johannes der Täufer hat das alles bestätigt. Und Jesus, der Auferstandene, der hat auch wiederholt darüber gesprochen. Der Heilige Geist wird kommen. Er wird mit euch sein. Er wird in euch sein. Ich glaube, die Jünger, die sich an diesem Pfingstfest in Jerusalem versammelt hatten, die waren voller Erwartung. Sie alle kannten die alttestamentlichen Schriften. Sie alle wussten, was die Propheten über den Heiligen Geist schon gesagt hatten. Denn sie hatten sich ja regelmäßig im Tempel getroffen, um aus der Schrift zu lesen. Da saßen sie nun also gemeinsam in Jerusalem und warteten, so wie Jesus es ihnen befohlen hatte. Bleibt hier und wartet. Wartet, bis der Heilige Geist kommt. Wartet, bis ihr seine Kraft empfangt. Ich glaube, die Vorfreude und die Spannung, die waren an diesem Ort, wo die Jünger sich versammelt hatten, ja förmlich mit Händen greifbar. Und dann passiert es. Sie hören ein lautes Brausen wie von einem gewaltigen Sturm. Und da sind da auf einmal diese komischen Teile, die aussehen wie Zungen aus Feuer. Feuer, dieses Symbol der Gegenwart Gottes. Und diese Feuerzungen, die setzen sie auf jeden einzelnen von den Jüngern drauf. Und in diesem Moment werden sie erfüllt mit dem Heiligen Geist. Was für eine verrückte Geschichte. Gott hatte den Heiligen Geist versprochen. Angekündigt von den Propheten, von Johannes den Täufer und von Jesus. Und Gott liefert. Gott hält sein Versprechen. Gott bleibt seiner Verheißung treu. Er sendet den versprochenen Heiligen Geist. Gott hält seine Versprechen. Was ist der beste Weg, um Vertrauen aufzubauen? Also meiner Meinung nach ist der beste Weg, Vertrauen aufzubauen, etwas zu versprechen und diese Versprechen auch zu halten. Und genau das macht Gott die ganze Bibel hindurch. Mit der Ankündigung, den Heiligen Geist zu senden, gibt Gott ein ganz konkretes Versprechen. Und er hat es gehalten. Und er hat damit gezeigt, dass er treu und vertrauenswürdig ist. Die Geschichte, die Gott mit uns Menschen schreibt, ist noch nicht zu Ende. Aber eine Sache, die ist ganz gewiss. Gott hält seine Versprechen. Und so, wie sich die Verheißung des Kommens des Heiligen Geistes erfüllt hat, so werden sich auch alle anderen Verheißungen Gottes erfüllen. Glaubst du das? Glaubst du, dass sich alle Verheißungen Gottes erfüllen werden? Glaubst du, dass er alle seine Versprechen hält? Vertraust du darauf, dass all denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen? Alle Dinge, auch Leid, auch Schmerz. Vertraust du darauf, dass Gott wirklich seinen Sohn gegeben hat, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat? Und dass er all diejenigen, die das glauben, eines Tages zu sich in den Himmel holt, wo es in alle Ewigkeit eine unbeschreibliche Freude zu erleben gibt. Vertraust du, dass Gott treu zu seinen Versprechen steht? Glaubst du das? Ich vertraue darauf. Ich glaube ganz, ganz fest daran. Das ist eine tiefe Gewissheit. Und ich hoffe, diese Gewissheit, diese tiefe Gewissheit, die ist auch in dir. Diese Gewissheit wünsche ich jedem von euch. Was mir in unserem heutigen Predigttext noch aufgefallen ist, ist Folgendes. Es ist Gottes Wunsch, dass alle Menschen das Evangelium hören. Oder anders ausgedrückt, das Evangelium ist für alle Menschen. Der Tag, an dem der Heilige Geist auf die Jünger herabkam, war ein ganz besonderer Tag. Es war der Tag des Pfingstfestes, das steht in Vers 1 unseres heutigen Bibeltextes. Pfingsten ist eines der drei großen Pilgerfeste der Juden. Und übersetzt bedeutet Pfingsten nichts anderes als 50. Und zwar deshalb, weil dieses große Pilgerfest, dieses Pfingstfest, genau 50 Tage nach dem Passafest beginnt. Pfingsten ist ein Erntefest, eine Art Erntedankfest. Die ersten Früchte der Getreideernte werden zusammengetragen, und daraus werden kleine Brote gebacken und diese werden dann Gott als Zeichen des Danks geopfert. Und zu diesem Fest war es üblich, dass Juden aus allen Ecken der Erde nach Jerusalem kamen. Sie pilgerten alle nach Jerusalem. Das war wirklich ein Mega-Event. Historiker gehen davon aus, dass Jerusalem zu dieser Zeit ungefähr 50.000 Einwohner hatte. Doch an Pfingsten, da füllte sich die Stadt mit Pilgern, die aus allen möglichen Ländern kamen. Und man geht davon aus, dass sich dann zu dieser Zeit ungefähr 4-mal so viele Menschen dort in dieser Stadt aufhielten, also ungefähr 200.000 Menschen. Aus allen Richtungen strömten die Menschen nach Jerusalem. Aus dem Norden, aus dem Süden, aus dem Osten, aus dem Westen. Alle wollten sie zu diesem großen Fest nach Jerusalem. Und jetzt, wo diese Stadt gefüllt ist mit Menschen, wo sie überfüllt ist mit Menschen, ausgerechnet jetzt kommt der Heilige Geist und er kommt mit aller Macht. Die Jünger werden vom Heiligen Geist erfüllt und sie beginnen in anderen Sprachen zu reden. In anderen Sprachen. Das war nicht irgendein wirres, unsinniges Rumgelabere. Nein, das waren echte Sprachen, Fremdsprachen. Und dieses Geräusch, das sich anhörte, als ob ein gewaltiger Sturm über die Stadt hinwegfegen würde, dieses Geräusch lockte die Pilger, die in Jerusalem waren, an, dorthin, an den Ort, wo die Jünger zusammengekommen waren. Und aus Pilgern wurden auf einmal Schaulustige. In Vers 6 heißt es, als sie das Brausen hörten, liefen sie herbei. Bestürzt hörte jeder von ihnen die Versammelten in seiner eigenen Sprache reden. Diese Stadt, die wegen des Pfingstfestes mit Menschen überfüllt war, diese Stadt wird in Aufruhr versetzt. Und die Leute zieht es an den Ort, wo die Jünger sich versammelt hatten. Und die Leute können es nicht fassen, was sie dort zu sehen bekommen. Sie können es nicht fassen, was sich dort abspielt. In den Versen 7 und 8 heißt es, außer sich vor Staunen riefen sie, wie kann das sein? Diese Leute stammen alle aus Galiläa und doch hören wir sie in den Sprachen der Länder sprechen, in denen wir geboren wurden. Die Galiläer hatten zu der damaligen Zeit in Israel nicht gerade den besten Ruf. Sie galten als dumm und ungebildet. Es waren so die Bauerntölpel Israels. Ja, es waren die Ostfriesen Israels, über die man Witze gemacht hat. Und die Leute konnten es nicht fassen, dass diese so einfach gestrickten Galiläer auf einmal Fremdsprachen beherrschten. Und sie fragten sich, wie ist das bloß möglich? Wo und wann und vor allem wie haben die das gelernt? Lukas macht in diesem kurzen Abschnitt, den wir heute gelesen haben, gleich viermal sehr deutlich, dass es sich hier wirklich um echte Sprachen, um Fremdsprachen handelt. In Vers 4, in Vers 6, in Vers 8 und in Vers 11 kommt das wirklich sehr deutlich zum Ausdruck. Und in den Versen 9 bis 11 werden dann insgesamt 15 Orte, Städte oder Gebiete aufgezählt, aus denen die Pilger, die sich in Jerusalem befanden, ursprünglich stammten. Und jeder Einzelne hört mindestens einen Jünger in seiner eigenen Sprache reden. Stellt euch das doch mal vor. In Vers 5, da haben wir gelesen, dass zu dieser Zeit Menschen aus vielen verschiedenen Ländern in Jerusalem waren. In einer anderen Bibelübersetzung, in der Elberfelder, da ist die Rede von Menschen aus jeder Nation unter dem Himmel. Und diese Menschen, die aus allen Ecken der Welt nach Jerusalem gepilgert haben, waren, die verstehen jedes einzelne Wort, weil die Jünger erfüllt durch den Heiligen Geist von einem Moment auf den anderen zu Sprachgenies wurden. Was zeigt uns das? Gott beabsichtigt, diese Botschaft an alle Menschen weiterzugeben, egal welche Sprache sie sprechen, an alle Menschen aus jeder Nation unter dem Himmel. Aber was ist das für eine Botschaft? Worüber reden die Jünger eigentlich in diesen vielen unterschiedlichen Sprachen? In Vers 11 heißt es, sie reden von den mächtigen Taten Gottes. Aber was ist damit gemeint? Sind damit die mächtigen Taten Gottes gemeint, wie wir sie im Alten Testament lesen können? Wie er das Meer geteilt hat, damit sein Volk vor den Ägyptern fliehen konnte? Oder wie er Manna vom Himmel fallen ließ, damit sein Volk, sein geliebtes Volk, die Israeliten in der Wüste nicht verhungern mussten? Sind das die mächtigen Taten Gottes, von denen hier die Rede ist? Ich glaube nicht, dass das die mächtigen Taten sind, von denen die Jünger hier reden. Es geht um etwas völlig anderes. Es geht um etwas, was für die Zuhörer viel aktueller und viel relevanter ist. Wir machen mal einen Sprung nach vorne zu Vers 22. Da steht Petrus auf und sagt Folgendes. Hört zu, ihr alle wisst, dass Gott durch Jesus von Nazareth große Taten, Wunder und Zeichen wirkte und ihn dadurch vor euch allen bestätigte. Das sind die mächtigen Taten, von denen die Jünger erzählten. Bei den mächtigen Taten, die die Jünger verkündeten, handelte es sich um die großen Taten, Wunder und Zeichen, die Jesus getan hat. Schaut mal, was im Johannesevangelium in Kapitel 20 in den Versen 30 bis 31 steht. Die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus der Christus ist, der Sohn Gottes, damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt. All diese Wunder, die Jesus getan hat, von denen Johannes hier schreibt und die Jünger mit eigenen Augen gesehen haben, all diese Wunder sind die mächtigen Werke Gottes, von denen die Jünger in vielen verschiedenen Sprachen und somit für alle verständlich berichten. Und warum tun sie das? Schau doch mal zurück auf Johannes 20, Vers 31. Da steht, warum sie das tun. Damit die Zuhörer durch den Glauben an Jesus in seinem Namen das ewige Leben haben. Und natürlich bekommen die Menschen, die eigentlich wegen dieses Pfingstfestes nach Jerusalem gepilgert waren, auch das größte Wunder überhaupt zu hören, nämlich die Auferstehung. In Apostelgeschichte 2, Vers 32 steht Petrus auf und er ruft der versammelten Menschenmenge zu: Gott hat Jesus aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt, denn der Tod konnte ihn nicht festhalten. Lasst uns das nochmal zusammenfassen. Die Jünger haben sich also alle an einem Ort versammelt. Der Heilige Geist kommt wie Feuerzungen auf sie herab und erfüllt sie. Und sie fangen an, in fremden Sprachen zu reden. Sie berichten von den Wundern, die Jesus getan hat. Sie berichten von der Auferstehung. Sie verkünden das Evangelium. Und sie tun das in so vielen Sprachen, dass alle Menschen, die aus den verschiedensten Ländern nach Jerusalem gekommen waren, das Evangelium auch tatsächlich verstehen können. Und diese Pilger, die gehen nach Pfingsten natürlich wieder zurück in ihre Heimatländer. Und dort erzählen sie noch völlig aufgewühlt, noch völlig aufgedreht, noch völlig begeistert, vor allem aber völlig verändert. Jedem Menschen, der ihnen über den Weg läuft, was für eine verrückte Geschichte sich dort in Jerusalem abgespielt hat. Und sie tragen damit das Evangelium in die ganze Welt. Das Evangelium ist für alle Menschen. Gott sehnt sich leidenschaftlich danach, dass alle, wirklich alle Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Was sie dann damit anfangen, ist eine völlig andere Geschichte. Aber Gott möchte, dass alle Menschen das Evangelium hören. Und ich verrate euch was. Genau so wird es auch kommen. In Offenbarung in Kapitel 7, da beschreibt Johannes in einer Prophetie, wie alle Geretteten eines Tages vor Gottes Thron stehen. Und wie sie ihn loben und preisen und anbeten. Und dann heißt es in Vers 9, dass da eine riesige Menschenmenge sein wird aus allen Nationen und Stämmen und Völkern und Sprachen. Das Evangelium ist für alle Menschen. Wir kommen zum dritten und letzten Punkt. Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde. In Matthäus Kapitel 16, Vers 18, da gibt Jesus uns ein Versprechen. Und er sagt: Ich werde meine Gemeinde bauen und alle Macht der Hölle können ihr nichts anhaben. Und dieses Versprechen beginnt hier im zweiten Kapitel der Apostelgeschichte Realität zu werden. Wir haben vorhin gehört, was für unglaubliche Dinge sich an diesem Tag in Jerusalem abgespielt haben. Und in Apostelgeschichte 2, Vers 41, da wird beschrieben, wie dieser Tag endet. All diejenigen, die glaubten, was die Jünger da in den unterschiedlichsten Sprachen geredet haben, all diejenigen, die glaubten, was Petrus gepredigt hat, all diejenigen ließen sich taufen und gehörten von diesem Zeitpunkt an zur Gemeinde. Das war der Startschuss für die Gemeinde, das war der Geburtstag der Gemeinde. Davor gab es die Gemeinde noch nicht. Davor gab es nur dieses kleine Häuflein von Jüngern, die in Jerusalem saßen und warteten, so wie Jesus es ihnen aufgetragen hatte. Und Leute, das war eine richtig fette Geburtstagsparty. Vers 41 endet mit folgender Aussage: Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag der Gemeinde hinzugefügt. 3000 Menschen. Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde. Darf ich euch was fragen? Was macht ihr eigentlich heute Mittag nach dem Gottesdienst? Feiert ihr? Feiert ihr den Geburtstag der Gemeinde? Hey, ihr seid Gemeinde. Warum feiert ihr da nicht? Egal, was ihr heute Mittag auch vorhattet, ja? Ändert eure Pläne. plündert eure Kühlschränke und eure Getränkevorräte und feiert gemeinsam mit euren Brüdern und mit euren Schwestern. Feiert den Geburtstag der Gemeinde. Wir Christen feiern viel zu wenig, obwohl wir allen Grund zum Feiern haben. Die Gemeinde feiert an Pfingsten Geburtstag. Ausgerechnet an Pfingsten. Warum sage ich das? Weil dahinter eine bemerkenswerte Symbolik steckt. Ich hatte es bereits erwähnt, dass Pfingsten so eine Art Erntedankfest war. In der jüdischen Tradition nannte man es auch das Fest der Erstlingsfrucht. Man dankte Gott für die erste Ernte des Jahres. Und ausgerechnet an diesem Tag, am Tag der ersten Ernte, kommt der Heilige Geist und bevollmächtigt die Jünger, das Evangelium zu verkünden, Jesus zu bezeugen. Und das führt dazu, dass es auch auf geistlicher Ebene zu einer ersten Ernte kommt. Aber dort wird kein Getreide geerntet, sondern dort werden Seelen geerntet. Seelen von Männern und Frauen. Insgesamt von 3000 Menschen. Was für eine Ernte. Ich liebe diese Symbolik. Und hier schließt sich jetzt der Kreis und wir kommen noch einmal zurück auf unsere Ausgangsfrage aus Vers 12. Was mag das bedeuten? Und ihr seht hier nochmal diese drei Punkte, die wir jetzt heute Morgen als Antwort auf diese Frage gefunden haben. Erstens, Gott hält seine Versprechen. Zweitens, das Evangelium ist für alle Menschen. Und drittens, Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde. Aber was fangen wir jetzt mit diesen Antworten an? Was für eine Bedeutung haben diese Antworten für uns heute ganz konkret? Gott hält seine Versprechen. Gott ist treu. Gott hält seine Versprechen. Verlass dich drauf. Und das Wissen um seine Treue, das Wissen, dass er seine Versprechen hält, sollte uns mit Ruhe, mit Frieden, vor allem aber mit grenzenloser Freude erfüllen. Das Evangelium ist für alle Menschen. Von den heute existierenden 17.000 Volksgruppen sind ungefähr 6.000 noch nicht mit dem Evangelium erreicht. Und wir reden hier nicht von ein paar Eingeborenen auf irgendeiner einsamen Insel, sondern wir reden von insgesamt 3 Milliarden Menschen. Lasst uns beten, dass sich Christen finden, die sich als Erntearbeiter auf den Weg zu diesen Völkern machen. Und lasst uns diese Missionare auch finanziell großzügig unterstützen. Und vielleicht ist gerade jetzt der Moment, dass du dir Gedanken darüber machen solltest, ob Gott nicht möglicherweise dich auf das Erntefeld aussenden will. Aber wir müssen gar nicht so weit in die Ferne schweifen. Auch in unserer unmittelbaren Umgebung, auch hier in Wiesloch-Walldorf, wimmelt es nur so von Menschen, die das Evangelium nicht kennen. Menschen, die verloren sind. Lasst uns diese Menschen nicht vergessen. Das Evangelium ist auch für sie. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, das Evangelium zu verkünden. Ich weiß, es ist nicht immer leicht, Jesus zu bezeugen. Aber hey, damals an Pfingsten, da war da auch nur ein kleines Häufchen von Jüngern. Das waren auch nicht viel mehr Leute als ihr. Und dennoch haben sie eine riesige Ernte eingefahren. Lasst euch davon ermutigen. Lasst euch davon motivieren. Pfingsten ist der Geburtstag der Gemeinde. Wir sind Gemeinde. Also lasst uns diesen Tag feiern. Pfingsten, das ist auch unsere Geschichte. Wir sind Teil der Gemeinde, die Jesus Christus persönlich baut. Und es ist Gottes Wunsch, dass jeder Einzelne von uns mit vollem Einsatz dabei ist. Geht diesen Weg der Nachfolge gemeinsam, als Gemeinde. Achtet aufeinander, helft einander, liebt einander und lasst nicht zu, dass auch nur ein einziger von diesem Weg abkommt. Neulich habe ich bei uns zu Hause im Garten eine Raupe entdeckt. Und ich habe dieses kleine Tierchen eine Weile beobachtet. Und ich habe mich gefragt, was wohl im Kopf von so einer kleinen Raupe vorgeht. Die ganze Zeit kriecht dieses kleine Ding auf dem Boden rum, im Dreck. Und dann eines Tages legt sich diese Raupe hin und macht ein Nickerchen. Ein langes Nickerchen. Ein ganz langes Nickerchen. Und dann wacht sie auf und schaut an sich herab. Was ist da bloß mit ihrem Körper passiert? Mit diesem kleinen, schmutzigen, pummeligen Raupenkörper. Ihr Körper ist völlig verwandelt. Er ist jetzt schlank und elegant. Und dann entdeckt sie etwas Großartiges. Sie hat Flügel. Große, bunte Flügel. Über Nacht wurde aus dieser kleinen, hässlichen, unscheinbaren Raupe ein wunderschöner Schmetterling. Und voller Begeisterung breitet dieses kleine Tierchen, das zu einer neuen Schöpfung wurde, seine Flügel aus und fliegt davon. Als Gläubige sollte es uns vor lauter Begeisterung die Sprache verschlagen, weil auch wir durch den Heiligen Geist, der in uns lebt, zu einer neuen Schöpfung geworden sind, so wie diese Raupe. Es ist eine überwältigende Wahrheit, dass derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, jetzt auch in uns lebt. Er lebt in dir und er lebt in mir. Was damals an Pfingsten passiert ist, das hat auch uns ein für alle Mal verändert. Die Zeiten, in denen wir auf dem Boden kriechen mussten, im Dreck, wie diese Raupe, sind vorbei. Also richte dich auf, breite deine Flügel aus und flieg davon, deiner göttlichen Berufung entgegen. Amen.